Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Schön, euch zu sehen. Während ich mich hier aufbaue, könnt ihr schon mal Apostelgeschichte 6 aufschlagen. Apostelgeschichte 6. So wie Nathanael schon am Anfang erwähnt hat, machen wir jetzt nochmal einen Step zurück. Wir sind ja eigentlich schon weiter in der Apostelgeschichte. Aber genau durch den Bericht von Michael Ostanin aus der Ukraine haben wir sozusagen meinen Text heute Abend verschoben. Auf diesen Tag. Deshalb wundert euch nicht, dass Stephanus wieder auftaucht. Er ist nicht auferstanden, sondern wir sind einfach nochmal zurück ins vorherige Kapitel gegangen. Und anders als Andi in dem Save-the-Date-Post geschrieben hat, behandle ich heute Abend nur die Verse 1 bis 7. Nicht 1 bis 15, sondern 1 bis 7. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen und hoffen, dass Gott uns durch diesen Text segnet und verändert. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber, die Apostel, die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, wie auch immer man ihn ausspricht, ich hoffe, er vergibt mir, und Nikanor und Timon, der heute bei uns sitzt hier hinten, und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten, und als sie gebetet hatten, legten sie, die Apostel, ihnen die Hände auf. Und jetzt, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort gut ist, heilig ist und immer etwas tut in unseren Herzen. Und ja, ich bitte dich, Herr, dass du mir hilfst, deine Gedanken weiterzugeben aus diesem Text. Bitte segne uns alle zusammen, segne uns als Gemeinde durch diesen Text und hilf uns, ihn zu verstehen. Ich bete auch für Menschen unter uns, die dich nicht kennen, Herr. Bitte begegne ihnen, öffne die Herzen, rette du Menschen heute Abend. Herr, danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen. Apostelgeschichte 6. Wir sind noch ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte. Und um uns nochmal reinzuholen, die Apostelgeschichte ist die Geschichte Gottes mit der ersten Gemeinde, die Gott uns überliefert hat. Es hat einen Grund, dass wir diese Geschichte in unserer Bibel haben. Wir sollen von ihr lernen. Warum? Weil die Apostelgeschichte nicht nur eine Geschichtserzählung ist oder eine Beschreibung, wie alles am Anfang entstand, sondern sie ist viel mehr als das. Sie ist Richtschnur für uns heute. Sie ist Richtschnur für uns heute. Und Gottes Vorgabe bzw. Inhalte, die er uns weitergeben möchte, um heute Abend oder um heute als Gemeinde zu existieren. Wenn wir Gemeinde bauen wollen, ich weiß, dass unter uns auch einige sind, die neue Gemeinden gründen wollen, die ein Herz dafür haben, in die Mission zu gehen, aber auch Leute, die hier in unserer Gemeinde mithelfen wollen, müssen wir uns wichtige Fragen stellen. Wie zum Beispiel die Frage, wie wollen wir Gemeinde bauen? Was ist Gott wichtig? Was ist per Definition eine Gemeinde Gottes? Und das sind alles wichtige Fragen. Und um diese Fragen zu beantworten, müssen wir den Architekten fragen, Gott selbst. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, Kimi, das funktioniert. Es ist wichtig, dass wir den Architekten fragen, um diese Gemeinde zu bauen, weil es sonst am Ende so aussehen kann. Wir haben ein falsches Verständnis davon, was Gemeinde ist, und dann verlieren wir vollkommen ja, den Sinn unserer Existenz. Ja, es ist nicht in erster Linie deine, meine Gemeinde oder die Gemeinde der Pastoren, sondern in erster Linie ist es Gottes Gemeinde. Du sitzt in seiner Gemeinde, du gehörst ihm. Und um das zu vermeiden, brauchen wir die Apostelgeschichte. Wir wollen lernen aus den Herausforderungen in der Geschichte, in der ersten Gemeinde. Wir wollen lernen, wie diese Herausforderungen gelöst worden sind und welche Prioritäten und Prinzipien Gott schon am Anfang der Gemeinde hineingelegt hat, damit wir heute Segen erleben, heute weiter eine Daseinsberechtigung haben. Und und das ist so wichtig, weil wir nur Segen empfangen und nur Segen auf unserer Arbeit hier liegt, wenn wir das tun, was er sagt. Amen. Zwei sagen Amen, wunderbar. Und die Apostelgeschichte ist ein besonderes Buch, es ist eine Geschichtserzählung. Das heißt, wir erleben wirklich Action in diesem Buch. Es ist nicht nur ein theologischer Brief wie von Paulus, ne? Wir müssen den auseinandernehmen, sondern wir erleben hier Streitereien, wie in unserem Text heute Abend. Und es ist spannend zu sehen, wie Gott durch die Apostel diese Herausforderung löst. So. Also, das am Anfang nochmal zu der Frage, wie gehe ich mit diesem Buch, mit dieser Apostelgeschichte um? Und warum ist das für mich persönlich als Gemeindemitglied wichtig, dass ich verstehe, was in diesem Buch beschrieben wird? Deshalb lasst uns den Text aufmerksam lesen, ihn auf uns wirken lassen und versuchen zur Anwendung zu bringen. Es geht um die Ehre unseres Gottes und um die Rettung von Menschen. Wo sind wir gerade? Vielleicht nochmal reinholen in die Geschichte, da wo Lukas jetzt quasi weitermacht. Oder euch beziehungsweise nochmal kurz erklären, was unmittelbar davor passiert ist in Kapitel 5. Unmittelbar vor unserem Text heute Abend wurden die Apostel vor den Hohen Rat in Jerusalem gebracht und geschlagen. Das könnt ihr gerne nochmal in Ruhe zu Hause durchlesen. Sie wurden vor den Hohen Rat gebracht, geschlagen, weil sie den Namen Jesus verkündeten. Vers 40 von Kapitel 5. Und die Reaktion darauf, auf diese Strafe, war nicht Schweigen der Apostel, sondern was passiert? In Vers 41 und 42, Entschuldigung, Vers 41 und 42, da schreibt Lukas Folgendes. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu erleiden. Vers 42. Und sie hörten nicht auf, und das ist wichtig für unseren Text heute Abend, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie hörten nicht auf, hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. So endet der Text vor unserem Text heute Abend. Mit der Treue der Apostel in ihrer Arbeit. Wie fängt unser Text jetzt an? Der erste Halbsatz, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Das heißt, wir erkennen hier was. Durch den treuen Dienst der Apostel, durch die Wortverkündigung, erlebt die Gemeinde Zuwachs, die Zahl der Jünger wächst. Das ist die Frucht vom Wort Gottes. Durch die Treue der Apostel und die Weitergabe der frohen Botschaft entsteht Frucht. Aber es entsteht nicht nur Frucht, sondern auch neue Herausforderungen und Konflikte. Und da geht es jetzt weiter im nächsten Halbsatz. Als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Die Anzahl der Menschen wächst und Gott fügt Tag für Tag neue Menschen der Gemeinde hinzu. Und mit der wachsenden Anzahl der Leute wachsen jetzt auch die Herausforderungen und Probleme, wie Lukas uns hier berichtet. Und um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, nimmt jetzt die Gemeinde Gottes immer mehr Struktur und Form an. Das passiert hier gerade. Wir erleben einen Segen Gottes, die Gemeinde wächst, Schäfchen werden hinzugefügt, neue Probleme entstehen und Gott schafft hier neue Strukturen und Formen in der Gemeinde. Gott gestaltet seine Gemeinde und gibt uns durch Texte wie diese Prinzipien und Prioritäten an die Hand. Für seine Gemeinde. Gott kümmert sich. Und ich habe heute Abend 4 Gedanken mitgebracht und ich hoffe, dass sie uns helfen. Ich hoffe, dass ihr sie auch im Text entdeckt. Und ich hoffe, dass sie uns prägen für den Blick auf unsere Gemeinde und auf das, was Gott von uns fordert. 4 Gedanken. Erstens, Gottes Herz schlägt für die Schwachen in der Gemeinde. Zweitens, Gottes Reich wächst nur durch sein Wort. Drittens, Gott gebraucht dich in seinem Reich. Und viertens, Gott segnet die richtige Prioritätensetzung. Ja? Gottes Herz schlägt für die Schwachen in der Gemeinde, Gottes Reich wächst nur durch sein Wort, Gott gebraucht dich in seinem Reich und Gott segnet, wenn wir die Prioritäten richtig setzen. Und ich hoffe, dass wir hier nicht nur Hilfestellung sehen, wie wir die Gemeinde strukturieren und wie wir praktische Hilfe leisten und so weiter, sondern ich hoffe, dass wir hier noch mehr sehen als das. Und zwar Gottes Herz für die Gemeinde. Ich hoffe, dass wir einen Einblick bekommen in Gottes Herz. Punkt 1, Gottes Herz schlägt für die Schwachen in der Gemeinde. Trotz des Segens und des Wachsen, wie ich eben gesagt habe, sehen wir, dass es schon zu Beginn der Gemeinde und das ist heute nicht anders, Streitigkeiten und Probleme gab. Auch wenn wir in Apostelgeschichte 2, das hatten wir vor 2 Monaten, lesen, dass die erste Gemeinde großzügig war und die Güter alle geteilt haben unter sich in der Gemeinde und das ein großes Vorbild war für die Welt draußen, sehen wir, dass es dennoch Schwierigkeiten gab. Wo viele Menschen zusammenkommen, kommen auch viele Sünder zusammen. Sagt ihr Amen? Jetzt sagen mehr Amen. Die Erfahrung spricht. Wo viele Menschen zusammenkommen, kommen viele Sünder zusammen. Und da offenbart sich Sünde in unseren Herzen. Und wie hier beschrieben wird bei Lukas, kam es zu dem Murren, weil die Witwen der griechischen Juden, also die Hellenisten, bei der Verteilung der Ressourcen übersehen wurden. So. Und das Wachstum der Gemeinde brachte nicht nur eine größere Anzahl von Leuten, sondern auch das Zusammenbringen von verschiedenen Kulturen und Nationalitäten. Und es kam leider dazu, dass Gruppierungen ausgegrenzt wurden, als Außenseiter behandelt wurden und das zum Nachteil der Schwächsten. Das ist das, was wir hier sehen. Zum Nachteil der Schwächsten, in dem Fall die Witwen. Und anhand dessen, wie die Apostel jetzt reagieren auf dieses Problem, kriegen wir einen sehr, sehr klaren Einblick in Gottes Herz. Und da möchte ich mit euch stehen bleiben. Was offenbart Gott durch die Reaktion der Apostel über sein Herz? Die Apostel gehen das Problem an und sie sagen nicht, Leute, lasst uns zufrieden mit diesem Problem. Wir haben Wichtiges zu tun. Die Witwen sind eh nur eine Last. Von den Witwen haben wir keinen Vorteil in der Gemeinde. Das ist nicht das, was die Apostel sagen. Sie reagieren anders. Sie sagen Folgendes. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Sie gehen das Problem an. Ihnen ist wichtig, dass die Witwen versorgt werden. Und das zeigt, dass Gottes Herz für die Schwächsten schlägt. Unabhängig davon, das ist jetzt ein anderes Thema heute, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen verschiedener Nationen macht in seiner Gemeinde und das auch nicht absolut in Ordnung war, was dort passiert ist, darüber könnte man noch eine eigene Predigt halten, wird hier eines deutlich: Gott übersieht nicht den Schwächsten und den Bedürftigsten in unserer Gemeinde. Und er sieht dich. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, ob du verzweifelt bist, allein bist, traurig bist. Er übersieht dich nicht. Er hat einen Blick für dich. Auch wenn Leute dich möglicherweise bei uns in der Gemeinde übersehen, übersieht er dich nicht. Und genau deshalb möchte er durch so einen Text wie heute Abend zu uns sprechen, damit wir den Blick wieder neu bekommen für Menschen, die übersehen werden. Das heißt, das Murren der griechischen Juden damals war berechtigt. Und ich möchte euch mal erklären, was Gott sagt über ein falsches Verhalten gegenüber den Witwen. Denn was hier passiert, füllt Gottes Herz mit Zorn, mit heiligem Zorn. Wenn wir in der Gemeinde uns nicht um die Witwen und Waisen kümmern, und die Witwen und Waisen stehen hier stellvertretend für die Schwächsten unter uns, die Bedürftigsten unter uns, wenn wir uns nicht um sie kümmern, dann erfüllt es Gott mit heiligem Zorn. Ich lasse Gottes Wort mal selbst sprechen. Gott sagt in folgenden Versen, 3 Passagen habe ich euch mitgebracht. Er sagt Folgendes, 1. Timotheus 5, Vers 3. Schreibt euch das gerne auf, dann könnt ihr zu Hause auch nochmal nachlesen. 1. Timotheus 5, Vers 3. Ehre die Witwen, die allein sind. Ehre die Witwen, die allein sind. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Und jetzt fand ich die härteste Stelle in meiner Vorbereitung, die ich zu dem Thema gelesen habe. 2. Mose 22, 21-23. Gott spricht: Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Das muss man erstmal schlucken, oder? Gott findet die Ungerechtigkeiten, wie wir sie hier erlebt haben, nicht gut. Beziehungsweise sein Herz erfüllt das Ganze mit Zorn. Und das möchte ich euch am Anfang mitgeben. Punkt 1, Gott hat die Schwächsten unter uns auf dem Herzen. Gott nimmt sich den Schwächsten an. Sein Herz schlägt für sie. Schlägt auch dein Herz für die Menschen um uns herum in der Gemeinde, oder sind sie einfach anstrengend? Und ich weiß, wir sind viele in der Gemeinde, aber es ist keine Entschuldigung. Ich glaube, der Text darf uns herausfordern, jeder in seinem Bereich die Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wo bin ich vielleicht lieblos und wo übersehe ich Menschen, die bedürftig sind in meinem Umfeld? Wo kann ich das umsetzen, was Gott mir durch diesen Text sagt? Es bringt nichts, wenn wir als Gemeinde die beste Theologie haben und die besten Lehrer und die besten Prediger. Aber mein Nachbar neben mir praktisch nichts davon hat. Es bringt nichts, wenn wir die beste Theologie haben, aber sie nicht in die Tat umsetzen. Gottes Herz offenbart sich in deinen Taten für deinen Nächsten. Und wenn wir diese Dinge vernachlässigen und gar keinen Blick dafür haben, das komplett vergessen, dann sind wir per Definition, per biblischer Definition keine Gemeinde Gottes. Es gehört zu unserer Identität als Gemeinde. Wo sonst soll die Barmherzigkeit Gottes zu sehen sein, wenn nicht bei uns? Und ich sprich da auch selbst zu mir. In der Vorbereitung, nur ein Beispiel, ich hab mich sehr überführt gefühlt. Ich habe letzte Woche Mittwoch, wollte ich mit der Predigt anfangen, mit der Vorbereitung. Und an dem Tag ist mein Onkel verstorben, zu dem ich jetzt kein enges Verhältnis hatte, aber meiner Mama ging es sehr schlecht, das war ihr Bruder. Und sie hatte mir geschrieben, dann bin ich nach der Arbeit zu ihr kurz hingefahren, wollte mich natürlich kümmern, war dann kurz da, habe sie in den Arm genommen, getröstet, aber ich hatte die ganze Zeit die Predigt im Kopf, gesagt, ich muss jetzt anfangen, weil nächste Woche muss ich predigen. Und ja, sie war sehr traurig und ich habe dann, weiß nicht, eine Stunde bei ihr verbracht und gesagt, Mama, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, beziehungsweise sie wollte mit mir noch zu meiner Tante fahren. Ich habe gesagt, Mama, ich muss jetzt Predigt vorbereiten. So, dann hatte sie Verständnis dafür und ja, so kaltherzig bin ich. Ne? Ich lasse euch jetzt in mein Herz schauen. Und ich bin dann nach Hause gefahren, saß da in meiner Wohnung, habe den Text mir angeschaut und dann hat das wirklich so mein Herz gesprochen. Meine Mama ist eine Witwe und brauchte mich an diesem Tag. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht Mama alleine lassen. Gott möchte, dass ich mich kümmere und er wird es auch segnen. Dann bin ich wieder ins Auto gestiegen, habe Mama angerufen, habe gesagt, Mama, ich komme, wir fahren zu Tante Grace. Sind wir jetzt dorthin gefahren, hatten noch eine Zeit zusammen und sie hat sich gefreut darüber. Und ja, was ich damit sagen will, ist, wir wollen nicht verkrampft sein, wir wollen natürlich sein, wir wollen unsere Mitmenschen lieben. Und das war eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, Gott spricht zu mir und ich darf praktischen Dienst leisten an meine Mama, die Witwe ist, und sie unterstützen. Deswegen prüf in deinem Umfeld die Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Punkt 2. Was sehen wir noch in dem Text? Gottes Reich wächst nur durch sein Wort. Den Aposteln war es wichtig, dass durch die aufkommenden Probleme, die die Gemeinde bewältigen musste, eins nicht vernachlässigt wird. Und zwar das Studium und die Weitergabe des Wortes Gottes durch die Apostel. Lass uns nochmal in den Text schauen und ich hoffe, ihr habt eure Bibel aufgeschlagen. Das ist nämlich kein langer Text und dann können wir zusammen schauen, ja, was er uns hier sagt. Vers 2. Da riefen die 12 Apostel die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Wir haben am Anfang gesehen, da hatte ich euch erklärt, was der Kontext war, dass der Grund für das Wachstum der Gemeinde der war, dass die Apostel das Wort Gottes verkündet haben. Und es war allein die Botschaft von Jesus Christus, die Menschen Leben schenkt. Es war das einzige, was Leben schenkt, die Botschaft von Jesus Christus, das Wort Gottes. Und das möchte ich euch heute Abend einhämmern. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort weitergeben. Es war damals so und es ist heute noch so. Wenn wir als Gemeinde nicht zur obersten Priorität machen, dass das Wort Gottes verkündigt wird und wir darauf unsere Gemeinde bauen, dann sind wir per Definition genauso wenig Gemeinde Gottes. Dann verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Und wir haben in unserem Land Zustände in großen Kirchen, die katastrophal sind. Ich habe letzte Woche in den Medien gelesen, dass die Landeskirche 1 Million Mitglieder verloren hat. Genau das Gegenteil von dem, was hier in der Apostelgeschichte passiert. Sie schrumpfen, sie werden immer weniger. Woran liegt das? Wir wissen, dass viele, viele Landeskirchen das Wort Gottes verlassen haben. Und das ist die Frucht von dem, wenn wir Gottes Wort verlassen. Und wir sind dankbar und hoffen, dass wir weiter Gottes Wort hier predigen, dass unsere Ältesten und Pastoren treu Gottes Wort weitergeben und wir wie letztes Jahr ein Rekordjahr erleben dürfen mit vielen Täuflingen, mit Menschen, die das Wort Gottes gehört haben, geschmeckt haben und verändert wurden, wo das Wort in das Herz gedrungen ist und sie Jesus erlebt haben. Darum geht's. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Das ist der Grund, warum Gott uns noch hier hat und nicht schon in den Himmel geholt hat. Wir sind hier, damit andere Menschen das Evangelium hören. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Zitat gehört, das in der Predigt benutzt wurde. Und das soll von dem heiligen Franz von Assisi stammen. Und er hatte Folgendes gesagt: Predige das Evangelium jederzeit, wenn nötig, mit Worten. Und ich weiß, was, auch wenn er ein Heiliger ist, dieser Franz von Assisi meinen oder sagen möchte. Aber das kann zu großen Missverständnissen führen, dieses Zitat. Nochmal, predige das Evangelium jederzeit, wenn nötig, mit Worten. Steckt viel Falsches drin. Menschen werden nicht durch unsere guten Taten gerettet. Und er möchte sagen, ne, wir sollen das Evangelium durch gute Taten weitergeben. Ich glaube, in der Predigt wurde es auch so benutzt. Das rettende Evangelium besteht nicht aus guten Taten, die wir an Menschen tun. Es ist ein wunderbarer Beigeschmack, der dazugehört, der untermauert, was wir glauben an einen barmherzigen Gott, der sich kümmert um die Verlorenen. Aber das ist nicht das, was Menschen rettet. Das ist nicht das, was Leben in die Herzen bringt. Es ist allein das Wort Gottes. Und leider ist es so, dass viele Kirchen in unserem Land, in der westlichen Welt, sich zu sozialen Projekten entwickelt haben. Es geht nicht mehr darum, die Wahrheit zu predigen von Jesus Christus und dafür einzustehen, dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt als nur durch ihn, durch Glauben an ihn. Sondern sie sich darauf fokussieren, nur einen Teil vom christlichen Glauben weiterzugeben, die guten Taten. Und ich erwähne das hier so, weil das ein Problem ist in unserem Land, weil die Herausforderung da ist, dass wir nicht einknicken und gegen den Strom schwimmen und einstehen für Gottes Wort, für das, was Leben bringt. Das Einzige, was Leben schenkt, ist die Botschaft, dass Jesus Christus, und vielleicht hast du diese Botschaft heute noch nie gehört, beziehungsweise noch nie gehört und heute das erste Mal, es ist die Botschaft von Jesus Christus, unser Gott, der auf diese Welt kam, um für Sünder wie dich und mich zu sterben und durch den Glauben an ihn, durch das Vertrauen auf ihn, wirst du gerettet. Johannes 3, Vers 16. Und weil das wahr ist, dass nur Leben durch das Wort entsteht in den Herzen von verlorenen Menschen, genau deshalb wollten und konnten die Apostel das Wort Gottes nicht vernachlässigen, wie es hier in unserem Abschnitt steht. Ihr Herz schlug für die Verlorenen und auch hier sehen wir Gottes Herz. Gottes Herz schlägt für die Verlorenen, nicht nur für die Schwachen in unserer Gemeinde und für die Gemeindemitglieder, sondern Gottes Herz schlägt für die Verlorenen draußen. Und dazu gehört es, dass wir, wenn wir mit demselben Herzen unterwegs sind, das Einzige, was Leben bringt, weitergeben. Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Christi. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Christi. Es geht um die Ewigkeit, es geht um Himmel und Hölle. Deshalb lasst uns hier lernen aus der ersten Gemeinde. Lasst uns lernen von den Aposteln, die nicht das Wort Gottes vernachlässigen wollen. Wie können wir das praktisch umsetzen? Wir können zum einen unsere Gemeindeleiter, unsere Ältesten und Pastoren im Gebet unterstützen, dass wir auf die Knie gehen vor Gott und sagen, Herr, bitte schütze die Herzen unserer Pastoren, schütze die Ehen unserer Pastoren und Ältesten, damit wir als Gemeinde Älteste und Pastoren haben, die sich dem Wort Gottes hingeben können, die es studieren können und es raustragen können an die Leute draußen. Und dafür brauchen wir jeden von euch. Wir erleben viel Segen, viele, die praktisch mit anpacken und die ja in so vielen Bereichen dienen. Und das ist gut so. Und ich will euch ermutigen, da weiterzumachen und nicht zu vergessen, dass dieser Dienst nicht umsonst ist. Auch wenn er klein erscheint, dienst du damit auch unserer Leiterschaft, dass sie den Rücken frei haben, um Gottes Wort weiterzugeben. Deswegen unterschätze nicht deinen Dienst. Nimm ihn ernst, weil Gott ihn ernst nimmt. Das andere ist, dass wir auch in unserem Umfeld das Evangelium treu weiterverkünden, so wie die Apostel es gemacht haben. So können wir diesen Punkt praktisch anwenden. Sei mutig, das Wort Gottes weiterzugeben. Es macht die Arbeit selbst. Wir müssen nicht kreativ sein und große Überzeugungskraft haben. Das Einzige, was wir tun sollen, ist treu Gottes Wort weiterzugeben in unserem Umfeld. Und da auch die Ermutigung. Tu es, sei treu, es geht um Leben und Tod. Es war irgendwann jemand anders mutig und treu in deinem Leben und hat dir das Wort Gottes weitergegeben und jetzt profitierst du davon und hast Jesus erlebt. Deswegen erinnere dich daran, was andere für Opfer für dich gebracht haben und diene genauso. Also was wir hier erkennen ist, nochmal kurz rauszoomen, wir als Gemeinde können von zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite können wir uns auf gute Lehre und Theologie fokussieren und dabei die praktischen Dienste vernachlässigen, die Fürsorge der Bedürftigen vernachlässigen. Aber auf der anderen Seite können wir genauso uns nur noch auf diese praktischen Dienste fokussieren und dabei das Wort Gottes vernachlässigen. Seht ihr diese Balance in dem Text, dass wir einfach beides brauchen, um Gemeinde Gottes zu sein. Dritter Punkt, Gott gebraucht dich in seinem Reich. Um uns den Herausforderungen zu stellen und auch damals, um diese Herausforderung zu bewältigen, dass die Leiter der Gemeinde sich Gottes Wort widmen können und wir auch die ganzen praktischen Dienste leisten können, brauchen wir jede Hand im Reich Gottes. Jede Hand im Reich Gottes ist wertvoll und wird gebraucht. Und da spreche ich dich persönlich an. Jede Hand wird gebraucht. Vers 3 in unserem Text. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Es gibt in der Kirchenwelt unterschiedliche Traditionen und ein Verständnis davon, wie ein Diakondienst, hier geht es ja um die Diakone, die eingesetzt werden, wie dieser Diakondienst quasi strukturiert wird in der Gemeinde. Wir als Gemeinde haben jetzt keine Vollzeit-Diakone oder bezeichnen Leute als Diakone. Deshalb war es nicht so einfach, einen Text zu predigen über Diakone, die eingesetzt werden, in einer Gemeinde, wo wir keine vollzeitlichen Diakone haben. So. Was aber, ich will jetzt gar nicht darüber reden, welche Tradition oder welche Struktur in der Gemeinde die beste ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist heute Abend, zum Herzen zu kommen in dieser Frage des diakonischen Dienstes. Und auch mit Andi habe ich drüber gesprochen. Und uns liegt sehr auf dem Herzen, dass wir verstehen, dass jeder von uns in gewisser Weise einen diakonischen Dienst in der Gemeinde tut, dadurch, dass er dient. Egal, ob du Cocktails vorbereitest, ob du hier putzt oder Fahrdienste leistest für andere Leute, die vielleicht kein Auto haben. Es sind alles diakonische Dienste, die unterstützend für das Reich Gottes sind, unterstützend im Bau der Gemeinde. Deshalb liegt der Fokus heute Abend darauf. Und was wir an diesem Text lesen, ist, dass Gott nicht egal ist, in welchem Zustand die Mitarbeiter Gottes sind. Hier heißt es, dass sie einen guten Ruf haben sollen, voll Geistes und voll Weisheit sind. Wir brauchen Diener Gottes in seinem Reich, die ein gottesfürchtiges Leben führen, also voll Geistes sind und in Weisheit handeln können. Gott ist nicht egal, wer in seinem Reich dient. Deswegen unterschätzt deinen Dienst nicht. Egal, was du tust, es ist in Gottes Augen wichtig, mit welchem Herzen du es tust und wie du dich hingibst. Ich glaube, dass ein großes Problem in vielen Gemeinden und auch bei uns sicherlich ist, dass wir häufig den Blick auf die einfachen Dienste oder den Blick Gottes auf die einfachen Dienste unterschätzen. Wir neigen oft dazu, besonders den Dienst der geistlichen Leiter hochzuhalten, Leute, die hier vorne stehen und predigen oder Lobpreis leiten, die gesehen werden, und die einfachen Dienste zu geringschätzen. Das ist, glaube ich, häufig ein Problem in unseren Herzen. Und lass mich heute Abend dies sagen und dich ermutigen in deinem kleinen Dienst. Tu es mit ganzem Herzen zur Ehre Gottes. In Gottes Augen gibt es kein Ranking der Dienste. Für ihn ist nicht der eine Dienst wichtiger als der andere, auch wenn es manchmal uns vorkommt. Gott ist viel wichtiger, mit welchem Herzen du deinen Dienst tust. Darauf liegt der Fokus. Ihm ist in erster Linie nicht wichtig, was du für ihn tust, sondern mit welchem Herzen du den Dienst tust. Die Anforderung an den diakonischen Dienst in unserem Abschnitt und auch parallel in 1. Timotheus 3 zeigt uns die Wichtigkeit und die Wertschätzung des Dienstes, des praktischen Dienstes in der Gemeinde in Gottes Augen. Gott hat viel mehr Freude an einem Dienst, der nicht gesehen wird, aber mit ganzem Herzen getan wird, als einen Dienst, der gesehen wird, aber man diesen nur halbherzig tut. Und der Text hier darf uns herausfordern, soll uns ermutigen, aber auch herausfordern, zu prüfen, mit welchem Herzen du gerade Gott dienst. Wo stehst du in deinem Dienst, mit deinem Herzen? Machst du es mit Freude oder ist es dir gleichgültig? Und was lebst du privat für ein Leben? Ich hatte ja eben erklärt, dass es Gott nicht egal ist, was für Diener er in seinem Reich hat. Führst du ein Doppelleben? Denkst du, weil der Dienst nicht so wichtig in den Augen ist, ist es Gott auch nicht so wichtig, wie du dein Leben mit ihm führst? Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken schon mal hattest, und ich möchte dich, oder der Text soll dich herausfordern und auch ermahnen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, egal ob du vorne stehst und predigst, Lobpreis leitest oder ob du einen kleineren Dienst machst in der Gemeinde. Zweitens, in Punkt 3, wo kann ich mich einbringen und dienen? Vielleicht bist du hier und machst gar nichts in der Gemeinde, kommst nur und hörst die Predigten. Dann sollte dich der Text auch dazu ermutigen, dich einzubringen. Wir brauchen jede Hand im Reich Gottes. Jede Hand wird gebraucht und ist wichtig. Deshalb möchte ich dich heute Abend auch ermutigen, auf uns Leiter zuzukommen und mit uns zu sprechen. Und dann schauen wir, was kann ich tun? Womit kann ich mich einbringen? Womit hat Gott mich begabt? Wofür schlägt mein Herz? Komm und hilf mit. Komm und hilf mit, damit Gottes Reich weiter wächst. Wir brauchen jede Hand, damit Gottes Reich funktioniert und damit auch seine Liebe unter uns sichtbar wird. Und das ist ohne euch nicht möglich. Mein letzter Punkt, und das Lobpreisteam kann auch gern schon nach vorne kommen. Gott segnet die richtige Prioritätensetzung. Wir sehen im Text, Vers 7, folgendes: Und das Wort Gottes wuchs Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Gott segnet die richtige Prioritätensetzung. Gott segnet, wenn wir das auf dem Herzen haben, was er auf dem Herzen hat. Wenn wir uns darum bemühen, uns gut zu strukturieren, mit dem gleichen Herzen zu dienen und Gottes Wort zu verbreiten. Es hat immer Frucht zur Folge. Ich finde es schön, wie dieser kurze Abschnitt endet. Er fängt in Vers 1 damit an, dass in diesen Tagen, oder berichtet wird, dass in diesen Tagen aber die Jünger sich mehrten. Und er endet in Vers 7 mit der Tatsache, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Das heißt, wir haben zwischen diesen beiden Feststellungen ein Problem, die Herausforderung, was aber gelöst wird, weil die Apostel das Richtige auf dem Herzen hatten. Und es endet dann damit, dass die Gemeinde weiter wuchs. Und darauf können wir uns verlassen, dass wenn wir Gott treu weiter dienen, das Wort weitergeben, dass Frucht entstehen wird, dass die Gemeinde weiter wachsen wird. Und lass uns darauf vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist und mit anpacken. Amen. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für diese Geschichte, Herr, die an manchen Stellen herausfordernd ist, aber die auch ermutigt, weil wir sehen, wie du bist, wie dein Herz tickt. Und wir bitten dich von Herzen, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir dir treu sind, dass unsere Gemeinde gesegnet ist, indem wir uns um die Armen und Schwachen kümmern, um die Bedürftigen in der Gemeinde. Aber dass wir auch den Fokus darauf haben, dass wir das Wort Gottes nicht vernachlässigen, sondern es treu weitergeben. Bitte segne unsere Pastoren, schenk du Gnade in der Verkündigung, schenk du auch Gnade in den diakonischen Diensten, die wir in der Gemeinde haben, die praktischen Dienste. Herr, bitte lass die Bedürftigen und Schwachen, dass sie sich wohlfühlen in der Gemeinde. Es ist ein Ort, wo du wirkst, wo dein Herz zu sehen ist und darum bitten wir dich von Herzen. Wir brauchen deine Hilfe, wir haben oft versagt, aber danke, dass du weiter an uns arbeitest und dass wir lernen dürfen, wie durch diesen Text, was es bedeutet, Gemeinde Gottes zu sein. Segne jeden Einzelnen hier und arbeite du an unseren Herzen, Herr. In deinem Namen. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.